Willkommen zu Makro am Mikro Folge 15 mit Rüdiger Bachmann. Hallo Rüdiger.
Hallo.
Thema heute, John Maynard Keynes.
Genau.
Der Mann, der gesagt hat, in the long run we're all dead. Und der das Deficit Spending erfunden hat, glaube ich auch, ne?
Ja, das werden wir dann noch heute verstehen, warum. Aber zunächst mal ein bisschen in die Geistesgeschichte zurückgehen. Also wir haben ja das letzte Mal markträumende Theorien des Konjunkturzyklus kennengelernt, die wie gesagt in geistesgeschichtlicher Definition eine Dimension die neueren Konjunkturtheorien darstellen. Die sozusagen die erste wirklich vernünftige Konjunkturtheorie, die wir hatten, ist eben eine keynesianische Konjunkturtheorie. Und sagen wir mal, die heutigen Theorien, die diese keynesianischen Elemente in sich haben, die nennt man dann oft auch neukeynesianische oder neokeynesianische Theorien. Also die beziehen sich dann alle irgendwie auf Ideen von Keynes. Also wie gesagt, diese ursprünglichen keynesianischen Konjunkturtheorien, das waren eben Theorien, wo nicht alle Märkte immer geräumt waren oder sind, ja. Also es gab Pathologien in dem Funktionieren von Marktwirtschaften. Und wie gesagt, das war dann, um es nochmal zu wiederholen, das Verdienst von Ed Prescott und den ABC-Leuten, darüber nachzudenken, dass Konjunkturtheorie und Markträumung sich erstmal nicht per se ausschließen. Ja, was, wie gesagt, das Geschäft für Stabilisierungspolitik schwieriger macht, denn wenn du sagen kannst, naja, jeder Konjunkturzyklus ist ein Versagen der Marktwirtschaft, naja, dann hast du eben immer Raum für Staatseingriffe, ja, potenziell, ja.
Hört sich gerade so ein bisschen nach dem Bankenproblem an, das wir im März 2023 in der Schweiz und den USA sehen.
Genau, sicher, zum Beispiel, ne? Also, aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass jede solche Fluktuation, wie gesagt, ineffizient sind. Aber jetzt lassen wir uns mal darauf ein, auf diese keynesianische Theorie. Man muss auch dazu sagen, dass sie eben in der alten Version eben nicht mikrofundiert war. Das war eben anders. Also nicht aus, sagen wir mal, mikroökonomischen Entscheidungskalkülen abgeleitet war. Das ist jetzt aber anders. Das mache ich auch in der Vorlesung anders. Also ich mache das modern. Ich gebe dem sozusagen die moderne Ableitung mit dem, aber was sozusagen zumindest einige Schüler von Keynes, das Problem ist, Keynes hat nie eine formale Theorie ausgearbeitet. Das heißt, es gibt sozusagen hermeneutische Streitfragen im Grunde genommen, die aber sozusagen mehr philologischer Natur sind. Was hat jetzt Keynes wirklich gemeint und was ist der wahre Erbe von Keynes und solche Debatten? Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so viel Lust zu, sondern wir werden jetzt halt einfach mal eine Theorie im Geiste John Maynard Keynes uns klar machen. Was eben keynesianische Theorien typischerweise gemeinsam haben, auch da gibt es dann wieder verschiedene Varianten, wie man das erreichen kann. Sie haben eben, dass mindestens ein Markt nicht geräumt wird. Nämlich, und das ist dann typischerweise, das kommt aus der Zeit, das muss man aus der Zeit verstehen, eben der Arbeitsmarkt. Mit anderen Worten, es gibt Arbeitslosigkeit, was formal eben ein Überschießen von Arbeitsangebot über die Arbeitsnachfrage ist. Nichts anderes ist eben formal Arbeitslosigkeit, und das heißt, der Arbeitsmarkt ist in diesen keynesianischen Theorien oft nicht geräumt. In unserem Fall wird er auch nicht geräumt sein. Ja, und die Frage ist, wie kommt es zustande? Wie kann man eben Arbeitslosigkeit begründen? Eine Möglichkeit, wir reden jetzt erstmal nur über eine Möglichkeit, dabei belassen wir es auch. Es gibt viele, viele andere Möglichkeiten. Aber eine Möglichkeit ist eben, dass die Nominallöhne rigide sind, ja, oder sticky nennt man das auch auf Englisch. Mit anderen Worten, dass die sich nicht schnell genug anpassen können, können oder wollen, wie auch immer, um eben den Arbeitsmarkt ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, es gibt irgendeinen Mechanismus, der dazu führt, insbesondere bei hoher Arbeitslosigkeit, dass die Nominallöhne eben so schnell fallen, dass der Arbeitsmarkt geräumt wird. Ja, das ist eben die Idee. Und dafür gibt's übrigens auch gute Evidenz, dass zumindest nach unten hin Nominallöhne schon rigide sind, vielleicht nicht perfekt. Wir nehmen jetzt mal wieder für sozusagen aus pädagogischen Gründen an, dass die perfekt rigide sind. Die können sich überhaupt nicht ändern. Erstmal. Aber in den Daten sieht man schon, dass es da eine gewisse Rigidität nach unten gibt. Und das kann man aus psychologischen Gründen, da gibt es wiederum auch verschiedene Theorien, warum das so ist. Das kann psychologische Gründe sein. Leute mögen es nicht wirklich, wenn du ihnen den Eurobetrag kürzt. Ja. also wenn du ihnen sagst, du hast früher 20 Euro die Stunde verdient, jetzt kriegst du nur noch 15 oder so, da werden die Leute ziemlich angepisst. Ja, die Leute arbeiten dann vielleicht nicht überhaupt nicht mehr, die sitzen da einfach nur rum, also du hast Probleme mit der Moral. Dann gibt es aber auch so Bargaining-Verhandlungstheorien, dass es eben kostspielig ist, den Nominallohn immer für jeden sozusagen Änderung in der Makroökonomie gleich den Nominallohn immer anzupassen.
Ja.
Da gibt es also verschiedene Theorien. Für unsere Zwecke, für makroökonomische Zwecke erstmal, oder für unsere Zwecke, will ich sagen, für makroökonomische Zwecke, aber für unsere Zwecke ist es jetzt erstmal egal. Der Arbeitsmarkt ist nicht geräumt und die Ursache dafür ist, dass es einen rigiden Nominallohn gibt. Okay? Mhm. Das ist jetzt die Idee. So, der Punkt ist jetzt, wenn man den Arbeitsmarkt nicht räumt, bedeutet das, dass nicht mehr die gleichgewichtige Arbeitsmenge, ja, also die Zusammenspiel von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage, die gleichgewichtige Arbeitsmenge und dann eben, die wird ja dann in die gesamtwirtschaftliche Produktionsfunktion eingeführt.
Das stimmt, da gehen wir immerhin wieder hin zurück.
Die Produktion bestimmt, ja.
Ja.
Weil es eben ja kein Gleichgewicht am Arbeitsmarkt mehr gibt, gibt es auch keine gleichgewichtige Arbeitsmenge.
Aha.
Dann ist die Frage, wer bestimmt den aggregierten Arbeitsinput in die Produktionsfunktion und damit auch die aggregierte Produktion? Naja, und das ist eben die Arbeitsnachfrage alleine. Ja, die Arbeitsnachfrage ist jetzt die kürzere Marktseite, das heißt, die gewinnt sozusagen, die dominiert. Das Arbeitsangebot ist dann nur noch dazu da, die Höhe der Arbeitslosigkeit zu bestimmen. Also die Leute, die gerne arbeiten würden zu dem herrschenden Reallohn, aber es nicht können. Ja? Aber was in die Produktionsfunktion geht und damit, was, wie gesagt, den Output, die Produktion bestimmt, das Bruttoinlandsprodukt mitbestimmt, das ist eben nur noch die Arbeitsnachfrage. Okay? So, das hat jetzt Modell, übrigens, ach so, das soll ich noch sagen. Das ist übrigens die einzige Annahme, die wir ändern gegenüber dem bisherigen Modell. Das ist die einzige Annahme. Alles andere bleibt gleich. Das Nachfrageverhalten, der Markt, wo Investitionen und Ersparnisse ausgeglichen werden, also der Finanzmarkt, der Geldmarkt. Alles das bleibt am Ende gleich. Die mikroökonomischen Entscheidungskalküle bleiben gleich. Auch die mikroökonomischen Entscheidungskalküle im Arbeitsmarkt bleiben gleich. Es ist jetzt eben halt nur so, dass der Arbeitsmarkt, das Ergebnis vom Arbeitsmarkt nicht mehr durch Interaktion von Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage bestimmt wird, sondern durch die Arbeitsnachfrage allein.
Ja. Ja. Und zwar so lange, bis es wieder ausgeglichen ist, bis es gleich so, wieder
hat. Ja, gut. Die Frage ist, durch was wird es dann ausgeglichen? Ja?
Okay.
Da sind wir genau in dem Spruch, da können wir jetzt den Bogen schon zum Anfang spannen. Keynes sagt, das mit den Nominallohnanpassungen, das kann unter Umständen so lange dauern, dass in der Tat ein paar Leute gestorben sind. Was dann, Klammer auf, der Grund sein wird, warum Keynes das anders lösen will über Stabilisierungspolitik. Soweit sind wir aber noch nicht. Ja. Genau. Also der Punkt ist jedenfalls, es gibt jetzt keinen schnell genugen, sagen wir mal, Mechanismus, der den Arbeitsmarkt ins Gleichgewicht bringt. So, damit, was jetzt passiert ist, und wie gesagt, alles ist gleich, sonst ist die einzige Ausnahme, ja, alle Mikrofundierungen, daran sieht man, dass man Keynesianismus wunderbar neoklassisch mikrofundieren kann. Das passt alles zusammen. Und in dem Sinne ist dann sozusagen das keynesianische Modell nur ein erweiterter Fall, oder sozusagen die beiden Modelle gehören eigentlich zusammen, bilden aber jeweilige Grenzfälle ab. Das eine ist der Grenzfall, wo, sagen wir mal, die gesamtwirtschaftliche Beschäftigung und die gesamtwirtschaftliche Produktion durch das Arbeitsangebot mitbestimmt wird. Klammer auf. Jetzt sind wir vermutlich übrigens in eher so einer Situation. Wir sind gerade nicht in einer keynesianischen Situation, weil es eher am Arbeitsangebot hängt. Ja, wir haben ja oft viele Firmen, die suchen händeringend und niemand finden. Ja, wie weit das gehen wird, ob das eine dauerhafte Sache wird oder ob uns unsere Feinde von den Banken uns jetzt wieder in eine Finanzkrise und eine daran anschließende Nachfrage, das heißt keynesianische Rezession schicken, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.
Genau, wir nehmen diese ganze Sendereihe in der ersten Jahreshälfte 2023 auf. Wann immer ihr das hört, ihr werdet auf jeden Fall schlauer sein als wir, was schon mal ganz
genau,
spannend ist.
Interessant.
Ja,
genau,
ja,
das ist ganz witzig, ja. Also, wie gesagt, jetzt würde man noch sagen, dass das gerade kein gutes, ein keynesianischer Rahmen gerade kein guter Rahmen ist, um über die makroökonomische Situation nachzudenken, sondern eher das Modell, das wir bisher hatten, ja, wo das Arbeitsangebot eine Rolle spielt. Aber das ist ja egal. Wir wollen ja, deswegen lernen wir ja alle diese Theorien, dass wir eben für alle Situationen gewappnet sein, sind. Und es kann durchaus sein, wie gesagt, dass, wenn ihr das hört, wir wieder schon in dem Bereich von keynesianischer Arbeitslosigkeit sind, wo das dann eine viel größere Rolle spielen wird. Also, jetzt, was ich jetzt eigentlich sagen will, ist, das Problem ist jetzt, was dadurch entsteht, ist, das ist jetzt eine reine technische Geschichte. Ich muss jetzt kurz noch technisch werden, ist, dass man dann dass die unsere aggregierte Angebotskurve, die wir bisher abgeleitet haben, nicht mehr hat. Denn die aggregierte Angebotskurve wurde aus dem Zusammenspiel von Arbeitsnachfrage und Arbeitsangebot abgeleitet. Ja? Und da gab es da diese positive Beziehung zwischen Zinsen und Produktion. Ja, die Intuition war grob gesprochen, dass mit höheren Zinsen die Leute lieber heute arbeiten wollen, um morgen dann zu konsumieren und auf mehr Freizeit zu kombinieren. Die wollen also heute lieber arbeiten, weil der Zins, sozusagen ein hoher Zins, eine relative Verbilligung von morgigem Konsum und am morgigen Freizeitkonsum darstellt. Ja, das ist die Idee, die dahinter steckt letztlich. Diese Kurve gibt's nicht mehr, die ist kaputt. Die existiert einfach nicht mehr. Das heißt, wir haben jetzt gerade keine aggregierte Angebotskurve, die wir jetzt neu konstruieren müssen. Und die kann man, oder die Keynesianer konstruieren eben aggregierte Angebotskurven dadurch, dass sie sozusagen jetzt keine Beziehung zwischen dem Zins herstellen und der aggregierten Produktion, sondern eine Beziehung zwischen Preisniveau und der aggregierten Produktion. Und zwar dem Gestalt, dass wenn du jetzt einen fixierten Nominallohn hast, Änderungen im Preisniveau, also wenn das Preisniveau nach oben geht, wird den Reallohn nach unten drücken, ja. Und das heißt, wenn der Reallohn nach unten gedrückt wird, also hohe Preise gelten bei fixiertem Nominallohn, würden die Unternehmer gerne mehr Leute einstellen und auch mehr produzieren, ja, weil's ja für die gut ist. Hohe Preise, niedrige, relativ höhere Preise bei gegebenem Nominallohn bedeutet, dass du gerne einstellen würdest und mehr produzieren wirst. Wir haben jetzt also eine positive die Angebotskurve ist jetzt eine positive Beziehung zwischen dem Preisniveau und, also wenn die Preise hoch sind und der Produktion. Wie gesagt, das ist allerdings nur eine partielle Angebotskurve, weil irgendwann, wenn du den Preisniveau immer weiter, du kannst nicht immer das Preisniveau erhöhen und dann wird es immer Output-Erhöhung geben. Das wäre ja absurd, ja. Das heißt, man muss bei diesen keynesianischen steigenden Angebotskurven immer mitdenken, dass wenn das Preisniveau irgendwann mal so hoch ist, dass du so viel einstellen willst, dass das Arbeitsangebot plötzlich wieder eine Rolle spielt, dass also die Arbeitslosigkeit wieder nah am eliminiert sein ist, dann kommen wir wieder ins andere Regime, in das alte Regime, und dann plötzlich spielt das Preisniveau dann keine Rolle mehr. Weißt du, du kannst also nicht ewig inflationieren und ewig produzieren, weil irgendwann ist der Arbeitsmarkt halt leer gefegt und dann sind wir wieder im alten Bereich, wo die Arbeitsangebotskurve eine Rolle spielt, ja. Insofern sind die beiden sozusagen, deswegen, die Modelle sind Grenzfälle voneinander, ja. So muss man eben drüber nachdenken. Aber, wie gesagt, der Witz ist jetzt, dass wir uns jetzt mal den Bereich einfach anschauen, wo die aggregierte Angebotskurve im Preisniveau steigend ist. So, das Problem ist jetzt aber, wiederum technisch, wir haben jetzt eine aggregierte Angebotskurve, die eine Beziehung zwischen Preisniveau und dem Output darstellt. Wir hatten bisher abgeleitet eine Nachfragekurve, eine aggregierte Nachfragekurve, die es immer noch gibt, weil auf der Nachfrageseite unterscheidet sich jedenfalls dieses keynesianische Modell von dem alten neoklassischen Gleichgewichtsmodell überhaupt nicht. Die Nachfrageseite ist genau die gleiche. Der Unterschied liegt im Arbeitsmarkt. Das muss man sich klar machen, ja. Also die Nachfragekurve existiert immer noch. Aber das ist eine Beziehung, wenn man sich überlegt, wenn man sich erinnert, das ist eine Beziehung zwischen dem Realzins und der aggregierten Produktion oder der aggregierten Nachfrage. Und zwar eine fallende Beziehung, mit anderen Worten, je höher der Zins ist, desto geringer ist die aggregierte Nachfrage. So, jetzt haben wir ein Problem. Wir haben nämlich jetzt einerseits eine Kurve, die aggregierte Nachfragekurve, die eine Beziehung zwischen dem Realzins und Output herstellt. Und wir haben eine Angebotskurve, die eine Beziehung zwischen dem Preisniveau und dem Output herstellt. Wie kriegen wir es hier zusammen? Wie können wir jetzt ein Gleichgewicht im Gütermarkt schaffen? Ja? Und da muss man jetzt ein bisschen technisch arbeiten. Da kommt dann das sogenannte ISLM-Modell zustande, indem man eben den ebenfalls sich nicht ändernden Geldmarkt dazu nimmt, ja, und dieser Geldmarkt bildet dann quasi das Scharnier zwischen der Realzins-Output-Beziehung und dem Preisniveau-Output-Beziehung. Warum? Weil, wenn man sich überlegt, wie der Geldmarkt funktioniert, der Geldmarkt hatte alle drei, oder die, sagen wir mal so, die Geldnachfrage war determiniert durch alle drei Größen, durch den Realzins. Aha. Je höher der Realzins, desto weniger Geldnachfrage, weil du lieber dein Vermögen in Bonds halten möchtest.
Ja.
Weißt du, wenn du Geld hältst, dann bekommst du ja keinen hohen Realzins. Also das auf den Bond. Das heißt, Geldhaltung ist dann besonders schmerzhaft, wenn der Realzins hoch ist. Geldhaltung ist abhängig vom Output-Niveau, weil je höher Output ist, desto höher ist das Einkommen, desto mehr wollen die Leute konsumieren, desto mehr wollen die Leute einkaufen, brauchen sie also mehr Geld. Mhm. Und die Geldhaltung ist abhängig vom Preisniveau, weil, ja, wenn sich alle Preise verdoppeln, brauchst du für den gleichen Transaktionswünsche, brauchst du dann doppelt so viele Scheine in deiner Tasche, ne? Und insofern, da haben wir eine Beziehung, und ohne jetzt in die technischen Details zu gehen, gibt's jetzt dann so, also die Nachfragekurve, die heißt jetzt IS-Kurve, die heißt nicht mehr eine aggregierte Nachfragekurve, sondern die heißt jetzt IS-Kurve, weil die eben aus der Gleichheit von Investition und Sparen abgeleitet wurde. Ist aber dieselbe Kurve. Ökonomisch ist genau das Gleiche, wie was wir bisher gemacht haben. Und dann gibt's eben diese LM-Kurve, die das Geldmarktgleichgewicht darstellt. Und diese beiden zusammen, aus denen leitet man dann die aggregierte Nachfragekurve im Preisniveau ab. Also es gibt da eine neue aggregierte Nachfragekurve, die es vorher noch nicht gab. Und die da tatsächlich eine fallende Beziehung in dem Fall dann zwischen Preisniveau und Nachfrage darstellt. Und dann hat man eben eine fallende aggregierte Nachfragekurve, eine ansteigende aggregierte Angebotskurve und hat das Modell quasi, obwohl es nicht viel verändert wurde, wir haben nur eine Annahme gemacht, nämlich, dass der Arbeitsmarkt nicht genauso funktioniert. Ja, dass es Sand im Getriebe vom Arbeitsmarkt ist. Aber diese Änderung hat halt, was die makroökonomischen Implikationen angeht, wird das Modell eben ganz anders. Muss man das Modell ganz neu aufbauen. Wie gesagt, man braucht dann den Geldmarkt als Scharniermarkt. Und da kann man dann auch schon sehen, darüber reden wir jetzt gleich, dass der Geldmarkt jetzt hier eine zentrale Rolle spielt. Ja, wenn wir uns überlegen, wir haben ja das vorletzte Mal über geldpolitische Neutralität gesprochen, über die klassische Dichotomie, ja, wo also was im Geldmarkt passiert, keine Auswirkungen mehr auf die reale Ökonomie hat. Das ist hier ganz anders. Hier ist der Geldmarkt, der sitzt jetzt quasi, der Ecksteinmarkt, der sitzt jetzt quasi, der ist der Scharniermarkt, der die Finanzmärkte und die Gütermärkte miteinander verkoppelt. Ja. Und dementsprechend potent ist dann hier in solchen keynesianischen Modellen unter Umständen auch die Geldpolitik. Ja, die kann da eine zentrale Rolle spielen, während sie vorher in diesem anderen Fall bei geräumten Arbeitsmärkten eben keine Rolle spielen konnte. Ja, das macht eben den großen Unterschied.
Das ist ja jetzt noch, sind wir ja in der Theorie. Irgendwann ist das ja sicherlich dann auch mal überprüft worden, nachdem das formuliert worden ist. Stimmt diese Theorie? Funktioniert die?
Gut, jetzt ist die Frage ist jetzt für was?
Ja? Okay.
Die Frage ist jetzt für was? Jetzt haben wir erstmal ein neues Modell gebaut. Wie gesagt, das aber, wenn man es sich richtig überlegt, eher ein Teil eines größeren Modells ist, dass beide Modelle, das Modell und das vorherige Modell, also das vorherige Modell ohne Arbeitslosigkeit, das hier mit durch rigide Nominallöhne erzeugte Arbeitslosigkeit. Es gibt auch noch andere Formen von Arbeitslosigkeit, aber hier ist der Grund für Arbeitslosigkeit eben rigide Nominallöhne. Das sind jetzt sozusagen zwei Seiten eines desselben Modells. Darauf will ich hinaus. Mit anderen Worten, was ich sagen will, ist, der Unterschied zwischen Keynesianern und Neoklassikern in dem Sinne, auch wenn die Politikimplikationen schon andere und wirklich krass andere sind, von der Modellaufbau her, sind es gar keine qualitativen Unterschiede. Es kommt halt drauf an, jedenfalls in diesem Framework kommt es drauf an, wie schnell denkst du, kann der Nominallohn sich von alleine anpassen, sozusagen. Also welche Kräfte gibt es, dass der Nominallohn jedenfalls in angesichts von hoher Arbeitslosigkeit sich schnell anpasst. Ja, das ist genau die Idee. Und also das ist der nächste Punkt, den ich dann eben den Studenten zeige. Der erste Punkt, den man jetzt fragen kann, wie kann man dieses Modell zu einer Konjunkturtheorie ausbauen? Also beziehungsweise, wir können jetzt zwei Gruppen von Fragen an dieses Modell stellen. Vielleicht fangen wir mal so an. Ja, die erste Frage ist eine reine wissenschaftliche, eine positive Frage, nämlich, taugt das Ding was für eine Konjunkturtheorie? Ja. Und wenn ja, welche Schocks müsste man dann reinstecken? Vergiss nicht, eine Konjunkturtheorie ist immer ein Modellrahmen, plus du hast ein Gefühl, was die wichtigsten Schocks sein sollen. Ja, bei der ABC war das eben der Modellrahmen eines allgemeinen Gleichgewichtsmodells, alle Märkte im Gleichgewicht, und es waren halt diese persistenten, aber zum Trend zurückkehrenden Total Factor Productivity Shocks. Ja, das ist die Konjunkturtheorie, die dahinter steckt. Die Frage ist jetzt, welche Konjunkturtheorie kann man da rausbauen? Eine Möglichkeit ist zu sagen, der Konjunkturzyklus ist letztlich der Ausfluss von zufälligen Fluktuationen im Geldangebot. Ja? Also das kann von geldpolitischer Seite kommen. In einem erweiterten Modell könnte das auch im Bankensektor sein. Ja, also Fluktuationen, entweder, wie gesagt, Lagarde steht halt, hat irgendwie komisch gefrühstückt und macht eine bestimmte Entscheidung, die vielleicht nicht ganz adäquat ist, könnte aber auch aus Störungen aus dem Bankensektor kommen, etc. etc. Das ist sozusagen die Möglichkeit, die man sich da vorstellen kann. Und die andere Gruppe von Fragen, die man sich stellen kann, ist, was sollte man, also kann man hier und welche Art von Stabilisierungspolitik kann man hier machen und sollte man sie machen? Ja, das sind die zwei Fragen oder zwei Gruppen von Fragen. Und die gehen wir jetzt mal durch. Das Erste, was man machen kann, ist eben, man kann jetzt gucken, was ist eigentlich der Effekt von Geldpolitik, von expansiver Geldpolitik. Ja, also wenn die Geldpolitik einfach zufällig mehr Geld druckt, die jetzt mal im einfachsten Fall. Und was dann rauskommt, ist, dass es eine Verschiebung der LM-Kurve und der aggregierten Nachfragekurve gibt. Und in der Tat, also was da zunächst mal rauskommt, ist, dass es eine expansive Geldpolitik wird den aggregierten Output, also das Bruttoinlandsprodukt, erhöhen. Also in dem Sinne ist Geld in diesem Modell schon mal nicht neutral. Das hat sich schon angedeutet, weil, wie gesagt, anders als die klassische Dichotomie haben wir den Geldmarkt jetzt als zentralen Markt, als Scharniermarkt zwischen Finanzmarkt und Gütermarkt. Also das schon kann man sich dann irgendwie ausdenken, dass Geld da nicht neutral ist. Aber es ist eben auch in eine, und das ist übrigens eine generelle Einsicht. Das gilt nicht nur für rigide Nominallöhne. Immer dann, wenn es im Grunde genommen nominale Rigiditäten gibt, also bestimmte Preise nicht flexibel sind, Kontrakte nicht flexibel, also Mieten zum Beispiel oder Häuserpreise, also du hast Hypotheken, die nicht ständig angepasst werden. Also in der realen Welt hast du immer im Prinzip die Eröffnung, dass Geldpolitik eben eine Rolle spielen kann, weil es eben diese nominalen Rigiditäten gibt. Das können Löhne sein, das können Preise sein, das können alle möglichen Mieten, das können alle möglichen Kreditsummen, das können alle möglichen nominalen Größen sein. Ja. So, was passiert jetzt aber? Also was passiert dann? Das passiert ist eben eine expansive Geldpolitik. Wird dazu führen, dass es in der Tat eine Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts gibt. Ja. Und es wird gleichzeitig eine Senkung der Realzinsen geben. Ja? Und es ist diese Senkung der Realzinsen, die dann dazu führen wird, dass es eben mehr Konsum und Investitionen geben wird. Also beide, so andere, wie wirkt die Geldpolitik? Das ist übrigens dann anders als Fiskalpolitik später. Geldpolitik wirkt eben dadurch, dass sie die private Nachfrage stimuliert. Und sie tut das letztlich, indem sie Realzinsen senkt. Ja? Und zwar, das kann man in unserem Modell ist es jetzt so, dass sie erst die Geldmenge erhöht, dadurch fallende Realzinsen. Typischerweise heute macht sie das direkter, weil sie die Zinsen direkt setzt und dadurch versucht, die Realzinsen zu senken. Aber am Ende des Tages ist der Mechanismus, oder übrigens, wir werden so ein Modell auch noch durchsprechen, aber am Ende des Tages ist der Mechanismus immer, die Realzinsen sinken bei expansiver Geldpolitik. Und dadurch kriegst du halt dann eine Stimulierung von Konsum, Investitionen, Output und, das ist ganz wichtig, du kriegst eine Erhöhung des Preisniveaus, ja, also eine Erhöhung, expansive Geldpolitik wird zu einer Erhöhung des Preisniveaus führen und bei gegebenen Nominallohn, wir erinnern uns, der ist fixed, hast du dann eine Senkung des Reallohns, ja, und das bedeutet eben, dass es eine Ausweitung der Arbeitsnachfrage gibt. Das heißt, die Stimulierung, die so funktioniert, ja, oder warum funktioniert die Stimulierung am Ende des Tages von der Angebotsseite her? Weil Reallöhne gesenkt werden. Ja, das darf man nicht vergessen. Expansive Geldpolitik bedeutet, dass Reallöhne gesenkt werden und dadurch eine erhöhte Arbeitsnachfrage zustande kommt.
Das heißt, expansive Geldpolitik macht arbeitslos.
Nein, überhaupt nicht. Sie reduziert Arbeitslosigkeit. Die Arbeitsnachfrage erhöht sich und dadurch wird der Unterschied zwischen dem gewünschten Arbeitsangebot und der Arbeitsnachfrage wird immer kleiner. Sie verringert Arbeitslosigkeit, aber auf Kosten von niedrigen Reallöhnen. Das ist eben die Idee. Ja? So, jetzt kann man fragen, sind diese zufälligen Fluktuationen eine gute Konjunkturtheorie? Ja, die sind dann eine gute Konjunkturtheorie, wenn sie mit den Daten übereinstimmen. Jetzt kann man genau den gleichen Check wieder machen. Jetzt kann man sich diese Zyklikalitäten angucken. Mit anderen Worten, ist der Konsum wie in den Daten prozyklisch? Die Antwort ist ja. Warum? Weil wir gesagt haben, durch diese expansive Geldpolitik, durch diese Stimulierung geht der Bruttoinlandsprodukt hoch, aber durch den Zins geht eben auch durch die Zinssenkung oder die was der Transmissionsmechanismus ist, geht eben auch der Konsum hoch. Ja? Und genau das gleiche gilt für die Investitionen auch. Das heißt, auch in diesem Modell wären die, also mit anderen Worten, eine Welt, in der Nominallöhne rigide sind und die Geldpolitik sozusagen zufällig fluktuiert oder auch das Geldangebot, aus welchen Gründen auch immer, zufällig fluktuiert, erzeugt dir prozyklischen Konsum und prozyklische Investitionen. Also da schon mal check. Was ist noch gut? Der gesamtwirtschaftliche Arbeitsansatz ist auch prozyklisch, weil wir haben ja gesehen, es gibt mehr Arbeitsnachfrage durch sinkende Reallöhne. Und ja, genau. Also, und dadurch wird eben auch in dem Modell, genau wie in den Daten, wird die aggregierte Arbeitsmenge ist eben prozyklisch. So. Wie sieht's jetzt mit Preisen aus? Die Preise sind prozyklisch hier. Mit anderen Worten, die Preise werden eben, die Erhöhung des Bruttoinlandsprodukts wird eben durch eine Erhöhung der aggregierten Nachfrage erzeugt und das bedeutet, es wird auch erhöhte Preise geben. Ja? Und jetzt kommt es drauf an, sind die Preise eher prozyklisch oder kontrazyklisch in den Daten? Und da haben wir diesen Split gesehen. Ja? Deswegen habe ich das letzte Mal gesagt, die neuere Zeit in den USA, der Konjunkturzyklus von 84 bis jetzt, der ist eher keynesianisch, weil da haben wir eher prozyklisches Preisniveau gesehen. Davor waren Preisniveaus eher kontrazyklisch. Ja? Also deswegen auch, das ist auch wieder ein Grund, warum wir beides brauchen, weil du eben nicht sagen kannst, in welcher Situation du notwendigerweise bist vorher. Ja? Das ist ähnlich, genau das Umgekehrte gilt mit der Arbeitsproduktivität. Die Arbeitsproduktivität ist in dem Modell kontrazyklisch. Warum? Weil, und ich habe, wenn wir uns an letzte Stunde erinnern, es ist ja so, dass wenn du auf der Produktionsfunktion entlang wanderst, ja, auf der aggregierten Produktionsfunktion, also mit anderen Worten mehr Output produzierst, wird deine Arbeitsproduktivität nimmt erstmal ab.
Erstmal?
Ja? Oder nimmt ab.
Okay.
Je mehr Output du produzierst, dadurch, dass du an einer gegebenen Produktionsfunktion entlang wanderst, nimmt deine Arbeitsproduktivität ab. Warum? Naja, weil das ist letztlich ein Ausfluss der Annahme der abnehmenden Grenzproduktivität von Arbeit, ja. Also dass die zusätzliche Arbeit immer weniger Output bringt. Deshalb hast du auch eine abnehmende Durchschnittsproduktivität, nicht nur eine abnehmende Grenzproduktivität. Also mit anderen Worten, und das ist eben der Unterschied zum ABC-Model, da kriegst du eben Konjunkturschwankungen dadurch zustande, dass sich die Produktionsfunktion selber ändert. Aber wenn du Geldpolitik hast, da ändert sich die Produktionsfunktion ja nicht, weil die Geldpolitik kann ja nicht die Produktionsmöglichkeiten verändern, sondern du kannst halt nur auf einer gegebenen Produktionsfunktion auf- und abwandern, ja. Und dadurch wird eben die Arbeitsproduktivität im Modell kontrazyklisch. Und das sehen wir auch wieder zumindest was die USA angeht. Wie gesagt, in Deutschland habe ich mir da noch nicht so genau angeguckt. Sehen wir, was die USA angeht, wieder so nach 84, da ist tendiert die Arbeitsproduktivität, die durchschnittliche, kontrazyklisch zu sein. Vorher war es nicht. Ja, also auch das spricht dafür, dass wir die neueren Konjunkturzyklen eher keynesianischer Natur waren, während die anderen eher neoklassischer Natur waren. Was tun die Reallöhne? Die Reallöhne sind in diesem Modell klar kontrazyklisch. Ja, nur dadurch findet ja die Expansion statt. Ja, also der Aufschwung der Nachfrage durch die expansive Geldpolitik wird dadurch erreicht oder wird dadurch bedient von der Angebotsseite, dass eben die Reallöhne sinken.
Er wird dadurch bezahlt. Also
klar, kontrazyklisch. Ja. Und da haben wir das Problem, die Reallöhne tendieren schon dazu, dass sie eher prozyklisch sind. Aber auch da, das haben wir ja schon das letzte Mal angesprochen, da ist das größte Fragezeichen dahinter, weil Reallöhne halt so verdammt schwer zu messen sind. Ja. Also da ist sich die empirische Evidenz auch nicht immer voll einig. Ja. Also Konsum ist relativ einfach zu messen. Ja, das ist klar, dass es prozyklisch ist. Da gibt's keine Debatte. Bei Reallöhnen ist es halt so eine Sache. Da kann sich ein Keynesianer immer irgendwie rausreden nach dem Motto, wir wissen das gar nicht so genau. Was aber durchaus funktioniert, ist die Realzinsen. Die Realzinsen sind nämlich kontrazyklisch in der Tat. Und das sind sie auch in den Daten. Aber das ist genauso wie beim ABC-Model. Also mit anderen Worten, ich würde sagen, es steht so 1-1 zwischen den beiden, weil es eben unterschiedliche Phasen des Konjunkturzyklus in den USA gibt, die eher so eine keynesianische Sichtweise favorisieren. Das müssen jetzt auch keine Schocks zur Geldpolitik sein. Das können auch andere Nachfrageschocks sein. Aber die eher so eine keynesianische Sichtweise favorisiert. Und es gibt durchaus Zeiten des Konjunkturzyklus, die eher so eine neoklassische Sichtweise formuliert. Klammer auf, wir könnten gerade, wie gesagt, wenn die Bankenkrise uns sich wieder in einen keynesianischen Moment schiebt, könnten wir ihr zurzeit eher in diesem eher neoklassischen Bereich.
Gibt es da nicht, das ist doch alles ganz alt. Es muss doch mittlerweile sowas wie die Great Unified Theory geben.
Ja, nein, natürlich.
Kommen wir auch noch hin, oder?
Ja, jein. Also im Grunde genommen haben wir die schon, die Great Unified Theory, weil das ist eben das Modell. Ja, das Modell ist eigentlich schon die Great Unified Theory.
Ja, okay, verstehe, ja.
Die Annahme ist nur, wie gesagt, wie schnell sozusagen ändert sich, kannst du auf dem Arbeitsmarkt ein Gleichgewicht. Also, dass Nominallöhne ein bisschen rigide sind, das ist klar. Also diesen ganz extremen Fall, dass die perfekt flexibel sind, den hast du natürlich in der Realität nie. Die Frage ist, sind die flexibel genug, um sozusagen Konjunkturschwankungen am Ende ausgleichen zu können?
Ja, ja, ja.
Und wie stark? Also das wäre mal die Frage Konjunkturtheorie. Und nochmal, der Punkt ist eben, der Konjunkturzyklus ist kein monolithisches Phänomen. Der ist nicht immer das Gleiche. Und deswegen manchmal ist er keynesianischer, manchmal nicht. Und deswegen brauchen wir halt diese unterschiedlichen Theorien. So einfach ist es, ja. Oder so kompliziert ist es.
Ich wollte gerade sagen.
Jetzt die Frage der Stabilisierungspolitik. Ja. Die erste Frage ist tatsächlich, kann man einfach warten, bis die Schmerzen der Arbeitslosigkeit so groß ist, bis die Arbeitnehmer selber oder die Gewerkschaften, wer auch immer die Löhne dann aushandelt, am Ende den Nominallohn doch senken wird? Und die Antwort ist ja, das kannst du machen. Ja. Keynes Argument ist aber, das dauert viel zu lange in der Realität. Ja. Genau so, in the long run, we're all dead. Ja. Und lass uns lieber was anderes machen. Ja? Also lass uns das Problem dadurch lösen, dass entweder und da gibt es dann unterschiedliche keynesianische Schulen, dass entweder die Geldpolitik oder die Fiskalpolitik oder vielleicht auch beide in schweren Krisen sozusagen dieses Problem löst. Ja? Obwohl das sozusagen in dem Sinne ein Herumdoktern an Symptomen ist, aber man sagt eben, naja, der Staat kann nicht wirklich in diese Lohnfindung eingreifen, kann den Nominallohn nicht wirklich flexibel machen. Also was bleibt uns anderes übrig? Also man kann nicht wirklich Ursachen adäquat das behandeln, aber es gibt ja trotzdem einen Grund, da einen möglichen Grund eben einzugreifen, weil eben die Marktwirtschaft aus sich selbst heraus nicht in der Lage ist, eben diese Gleichgewichte herzustellen. Ja? So, und dann kann man eben sich überlegen, dass man sowohl mit expansiver Geldpolitik, also einer Verschiebung der LM-Kurve oder expansiver Fiskalpolitik oder wie gesagt, einer Kombination von beiden, aber wir betrachten uns aus pädagogischen Gründen natürlich erstmal immer nur beide separat, eben also einer Verschiebung der IS-Kurve in dem Fall dann. In beiden Fällen würde man die aggregierte Nachfragekurve verschieben und unter Umständen eben die Größe oder sagen wir mal die Lücke zwischen Arbeitsangebot und Arbeitsnachfrage, vulgo Arbeitslosigkeit, die würde man dann eben schließen können. Wenn man die Ökonomie genau kennt, wenn die Stabilisierungspolitik volle Informationen hat, perfekte Informationen über die Lage der Ökonomie, dann könnte sie die genau so dosieren, dass sie die Arbeitslosigkeit letztlich auf Null reduziert oder auf, sagen wir mal, auf ein strukturelles Minimum, das ist typischerweise nicht Null, das ist weit eher bei 3% oder so in den USA inzwischen geschätzt, weil natürlich Leute immer irgendwo mal suchen wollen und so. Es gibt andere, der Punkt ist, es gibt andere Gründe, warum Leute arbeitslos sind, das wollte ich damit sagen.
Ja.
Also wie gesagt, weil sie sich einfach noch zum Beispiel mal neu orientieren wollen oder so und es vielleicht schwierig ist von ihrem alten Job und wenn sie wissen, dass die Arbeitslosigkeit eh gering ist, haben sie auch kein Problem, dann auch mal vielleicht mal ein halbes Jahr freiwillig arbeitslos zu sein, um eben in Ruhe suchen zu können. Genau, also das ist der Punkt. Und also sozusagen bis auf dieses Minimum zu drücken, kann man sich dann theoretisch vorstellen. Das setzt aber voraus, dass der Stabilisierungspolitiker sozusagen die Situation der Ökonomie genau kennt. Im Modell mit diesen Kurven verschieben kann man das natürlich so genauso dosieren, aber das in der Realität, da kommen wir auch noch gleich drauf, mag das schwierig sein. Also beides funktioniert, also wie gesagt, beides stellt eine Erhöhung der aggregierten Nachfrage dar, entweder direkt durch Fiskalpolitik, indem eben der Staat selber nachfragt, ja, oder wie gesagt durch Erhöhung der Geldmenge oder einer lockeren Zinspolitik, einer lockeren Geldpolitik, indem der die Geldpolitik eben die private Nachfrage ankurbelt. Das sind die beiden Mechanismen. Und der Unterschied ist eigentlich nur der, dass mit erhöhter Fiskalpolitik die private Nachfrage ein bisschen zurückgedrängt werden muss. Deswegen sehen wir eine Erhöhung der Zinsen, ja, also der Realzinsen. Während wir bei einer geldpolitischen Stabilisierung sehen wir eher eine Senkung der Realzinsen. Ja, das ist so der unterschiedliche Mechanismus im Grunde genommen. Also Fiskalpolitik wirkt dadurch, dass direkt nachgefragt wird vom Staat und ein bisschen private Nachfrage eben zurückgedrängt werden muss. Ja, typischerweise, das kommt ein bisschen auf Elastizitäten an, aber typischerweise. Bei die Geldpolitik funktioniert eben dadurch, dass die Geldpolitik fragt selber nicht nach, aber die stimuliert eben private Nachfrage, indem sie Zinsen senkt. Das ist der. Aber am Ende geht's immer darum, was gleich ist in den beiden Stabilisierungspolitiken, ist, dass die aggregierte Nachfrage erhöht wird, dadurch eine Erhöhung des Preisniveaus gibt und du hast und dadurch eine Senkung des Reallohns und dadurch wird eben die Arbeitslosigkeit ein bisschen reduziert. Ja. Also das ist dann am Ende immer gleich. So, die Frage ist jetzt, also so, das funktioniert zunächst mal. Beide Stabilisierungspolitiken funktionieren im Modell perfekt, wenn man so will. Ja. Die Frage ist jetzt, sollte man das auch so tun? Ja. Wir haben ja auch im ABC-Modell gesehen, dass im Prinzip zwar nicht die Geldpolitik wegen der neoklassischen Dichotomie oder der klassischen Dichotomie, aber die Fiskalpolitik könnte Schwankungen, Fluktuationen, also Konjunkturschwankungen im Prinzip korrigieren. Im ABC-Modell sollte sie das aber nicht tun, ja, weil wie gesagt diese Schwankungen optimale Gleichgewichtsreaktionen sind. Das heißt, der soziale Planer sollte den Robinson Crusoe nochmal nicht dazu verführen, mehr zu arbeiten, wenn er nicht sonderlich produktiv ist. Mit anderen Worten, wenn das Wetter schlecht ist, dann sollte der zu Hause sitzen. Das ist dann optimal und sollte gerade nicht zu mehr Arbeit stimulierend werden. In diesem keynesianischen Fall ist es jetzt ganz anders, weil wir ja einen nicht funktionierenden Markt haben. Ja? Da funktioniert die Marktwirtschaft an mindestens einer Stelle nicht. Wie gesagt, in dem Fall im Arbeitsmarkt. In dem Fall haben wir mal prima facie a priori einen Grund, warum man Stabilisierungspolitik betreiben sollte. Wie gesagt, man muss der Überzeugung sein, dass diese Störung im Arbeitsmarkt, also mit anderen Worten in diesem Fall die Nominallohnregidität, so massiv ist, so stark ist, dass der Arbeitsmarkt und die Gewerkschaften im Zusammenspiel mit Arbeitgebern nicht selber sozusagen lösen können. Eine andere Möglichkeit wäre, das wäre auch eine keynesianische Möglichkeit, ist zu sagen, um diese Rigidität schneller zu beseitigen, machen wir eine konzertierte Aktion, ja, und bringen Arbeitgeber und Arbeitnehmer an einen Tisch und hoffen dann, dass die da sozusagen Vernunft annehmen und den entsprechenden Reallohn besser setzen. Das wäre auch noch eine keynesianische Stabilisierungspolitik. Aber das hat man mal gemacht in Deutschland. In den USA, glaube ich, hat man das nie gemacht. In den USA hat man sich immer auf die Geld- und die Fiskalpolitik eben kapriziert. So, jetzt gibt's aber natürlich Dinge, die nicht in dem Modell drin sind, die man sich immer noch überlegen muss, ob man, wie gesagt, im Modell will man, absolut will man stabilisieren. Die Frage ist, ob man es in der Realität will oder kann. Und da gibt's eben dann noch andere Dinge, die jetzt erstmal in dem Modell zumindest nicht modelliert sind. Und das sind die berühmten Lags, also die berühmten Verzögerungen. Das ist die Informationsverzögerung, die Entscheidungsverzögerung, die Implementationsverzögerung und die Effektverzögerung. Also was sind die kurz? Das erste ist die Information, ja. Das heißt, es kann sein, dass der Stabilisierungspolitiker ja gar nicht genau weiß, wo diese Kurven liegen, ja. Also kann er die auch nicht dosieren genau, ja? Er weiß nicht ihre genauen Steigungen, er kennt die Elastizitäten nicht, er weiß nicht, wie viel auf was genau reagiert und so weiter. Das heißt, wie sieht die Dosierung aus? Das heißt, er kann leicht über- oder unterdosieren. Unterdosieren geht vielleicht noch, da kann man sich dann langsam sozusagen dranhangeln ans Arbeitsmarktgleichgewicht. Aber was, wenn er massiv überdosiert? Ja? Dann gibt's zum Beispiel, kann es dann massive Inflation geben. Dann gibt's zumindest in der Fiskalpolitik massive Entscheidungsverzögerungen. Ja, das muss ja dann, bei uns muss das ja dann durch den Kongress, das muss in den Haushaltsverhandlungen, in den Anhörungen, durch den Haushaltsausschuss, in den vollen Kongress, Haus und Senat müssen zustimmen, der Präsident muss zustimmen. Und dann muss das ja dann, okay, das sind dann die Entscheidungsverzögerungen. Das geht bei der Geldpolitik, ist das geringeres Problem, ja. In der Geldpolitik hast du eigentlich keine Entscheidungsverzögerung, weil da muss halt ein technokratisches Gremium zusammenkommen und entscheiden. Was halt, da auch der Grund ist, warum de facto bis zur großen finanziellen Krise 2007 das Mittel der Wahl für Konjunkturstabilisierung tatsächlich die Geldpolitik war, weil eben diese Leute allen Monat letztlich oder alle anderthalb Monate irgendwie zusammenkommen, beraten und dann entscheiden die und dann geht's los, ja. Das wäre bei Haushaltsberatung ja völlig unmöglich im Grunde, wenn man sich mal vorstellt. In Deutschland mag das noch gehen, wo du ein einigermaßen funktionierende, sagen wir mal, Parlament hast. Aber jetzt überleg dir mal USA, ja. Wir haben ja ein völlig dysfunktionales Zusammenspiel oft zwischen Legislative und Exekutive und du brauchst beides, ja. Das hat oft massive Entscheidungsverzögerungen. Und dann gibt's eben auch bürokratischen Gründen, gerade auch bei der Fiskalpolitik, bei der Geldpolitik weniger. Die Geldpolitik entscheidet und implementiert ihre Geldpolitik dann relativ schnell, aber auf der bürokratischen Ebene, ich meine, das müssen ja dann konkrete Projekte sein, also der Staat muss ja dann irgendwas kaufen, ja. Man gibt auch noch die Variante mit Transfers, da ist es ein bisschen was anderes, da soll auch eher der private Nachfrage stimuliert werden. Das ist auch so, Klammer auf, das ist deshalb das Mittel der Wahl für moderne Fiskalpolitik, weil man jetzt nicht will, dass der Staat Dinge kauft, also Brücken baut. Wie gesagt, da brauchst du Planungsverfahren und so weiter. Die kannst du zwar alle irgendwie schon in der Schublade haben, aber meistens ist dann doch, passt nicht ganz, ja, wenn es dann wirklich losgehen soll. Und dann hast du eben die Effektverzögerung, vor allen Dingen bei der Geldpolitik, kann schon ein bisschen dauern, bis die Geldpolitik zum Beispiel auf Inflation wirkt. Das haben wir ja jetzt zum Beispiel gesehen. Ja, die Inflation ist ja erst so ganz allmählich am Abklingen, wenn überhaupt schon der Wendepunkt wirklich erreicht ist. Ja. Das ist bei der Fiskalpolitik nicht so. Da also entweder in der direkten, wenn der Staat erstmal kauft, dann kauft er und dann ist auch schnell Nachfrage da. Und bei Transfers ist es dann schon wieder so zwischendrin. Auch Transfers müssen die Leute erst ausgeben. Ja, also wenn die Leute Transfers nicht ausgeben, dann kannst du lang warten mit Stimulierung. Also es ist also alle diese Varianten haben dann in der konkreten Implementierung, ja, dann nochmal sozusagen Vor- und Nachteile, die in dem reinen Modell, in dem einfachen ISLM-ADAS-Modell, das wir jetzt diskutiert haben, einfach nicht so drin sind, ja. Ein zweites Problem, darüber reden wir jetzt auch gerade, ist eben, dass es eben diese Art von Stimulierungspolitik oder Stabilisierungspolitik eben genau zu diesen Lohnpreisspiralen oder Preis-Lohnspiralen eben führen kann. Weil ja nochmal, wie ist der Mechanismus, wie wird hier stimuliert? Durch Preiserhöhungen werden Reallohnsenkungen erzeugt. Die Frage ist aber, werden die Gewerkschaften oder die Arbeitnehmer das hinnehmen? Mit anderen Worten, sind dann die Nominallöhne, sind die vielleicht nur nach unten rigide, aber nach oben nicht? Wir haben angenommen, dass sie in beide Richtungen rigide sind. Aber wenn in der Realität die Reallöhne nach oben angepasst werden können zumindest, dann werden die eben diese Reallohnsenkung möglicherweise, die durch das erhöhte Preisniveau, also vulgo Inflation, erzeugt wurde durch Stabilisierungspolitik, möglicherweise in der nächsten Lohnverhandlungsrunde gerade wieder sozusagen, ja, konterkarieren. Und dann haben wir eine ähnliche Arbeitslosigkeitssituation wie zuvor. Ja, das kann also durchaus passieren. Ja. All das sind so Probleme, die sich da in der praktischen Implementierung darstellen. Ja. Also es gibt viele dieser Probleme. So, jetzt gibt's noch ein paar, vielleicht zwei Dinge, die vielleicht noch interessant sind. Ach so, ja, drei Dinge oder drei Bemerkungen. Die erste ist, es gibt Fälle, wo diese LM-Kurve keine, sagen wir mal, ansteigende Kurve mehr ist, sondern einfach eine flache Kurve. Das nennt man die Liquiditätsfallensituation. Also mit anderen Worten, das ist eine Situation, wo Geldpolitik durch entweder Erhöhung des Geldangebots, also durch Gelddrucken oder durch weitere Zinssenkungen, wenn sie dann mal den niedrigsten Nominalzins, den man haben kann mit Bargeld, nämlich null erreicht hat, wenn wir in so einer Situation sind, ja, dann fällt die Geldpolitik plötzlich aus. Also die konventionelle Geldpolitik fällt dann aus, ja, als Stabilisierungsinstrument. Das ist, was wir gesehen haben in der Phase nach der großen Finanzkrise bzw. nach der Eurokrise, wo wir im Grunde genommen diese Liquiditätsfalle hatten. Also mit anderen Worten, der Hunger nach Bargeld ist so groß, dass jedes Bargeldniveau oder jedes Geldniveau, dass die Zentralbank anbietet, würde sofort vom privaten Sektor absorbiert werden. Und es hätte keinerlei Einfluss mehr auf den gesamtwirtschaftlichen Output. Dann hast du, wenn du in so einer Situation bist, dann hast du nur noch die Möglichkeit, Fiskalpolitik zu betreiben. Ja? wie gesagt, entweder in der alten Form, indem du direkt der Staat direkt mehr kauft oder indem er Transfer gibt. Das haben wir dann auch gemacht. Die Fiskalpolitik war ja jahrelang tot. Die hat ja in den 70er Jahren, also das, was du Deficit Spending genannt hast, ist ja genau das. Das haben wir ja in den 70er Jahren als, sagen wir mal, antiquiert und nicht wirklich funktionierend. Aufgrund dieser Lags und dieser Lohnpreisspiralen, Preis-Lohnspiralen und so weiter, haben wir das als inadäquat, haben wir das mal in die Mottenkiste gelegt. Jetzt aber haben wir gemerkt, dass wir es wieder brauchen, weil wir an dieser Nullzinsgrenze in diesem Liquiditätsfalle waren. Also du musst dann entweder Fiskalpolitik machen oder du musst sogenannte unkonventionelle Geldpolitik machen, wo also Geldpolitik nicht mehr darauf angelegt ist, den kurzfristigen Zins zu ändern, ja, direkt den kurzfristigen Zins zu ändern und über Transmission auch damit dann längere Zinsen zu ändern, sondern entweder die Geldpolitik direkt am längeren Zinsende, die vielleicht noch nicht null sind, eingreift. Ja, das ist dann so Dinge, wo die Geldpolitik lang anhaltende Staatsanleihen kauft, vielleicht sogar Hypothekenbasierte Papiere kauft und so weiter, vielleicht sogar Aktien direkt kauft, ja, um eben da die Zinsen und die Renditen zu zinken. Das nennt man Quantitative Easing. Da kommt dieser Begriff her. Das ist die eine Form von unkonventioneller Geldpolitik. Oder die zweite Form von unkonventioneller Geldpolitik ist, am Ende, was entscheidend ist für die Nachfrage, sind ja die Realzinsen, nicht die Nominalzinsen. Und die Realzinsen sind ja im Grunde die Nominalzinsen minus die Inflationserwartung, die langfristigen Inflationserwartungen. Und wenn du die Nominalzinsen nicht mehr manipulieren kannst, kann man auch versuchen, die Inflationserwartungen des privaten Sektors direkt zu manipulieren, indem man eben sagt, wir werden noch ziemlich lange expansive Geldpolitik betreiben, und zwar noch viel länger, als du vielleicht denkst, beziehungsweise als vielleicht nötig ist, damit du glaubst, dass es hohe Inflation gibt. Ja? Und das senkt auch die Realzinsen. Auch das müsste dann heute die Nachfrage stimulieren. Das ist aber auch eine Form von unkonventioneller Geldpolitik, aber auch das wurde versucht. Ja, aber das macht man dann, wenn die LM-Kurve sozusagen eben eine komplett flache Kurve ist, weil dann eben, wie gesagt, diese normale Verschiebung nicht mehr funktioniert. So, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, also, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen. Wenn du normale kleine Nachfragerezessionen hast, willst du mit normaler Geldpolitik stabilisieren. Wenn du große Nachfragerezessionen hast, musst du vielleicht Fiskalpolitik anwenden oder kombiniert mit unkonventioneller Geldpolitik. Ja, das ist, glaube ich, so das, was wir jetzt in den letzten Jahren sozusagen als Konsens, als stabilisierungspolitischen Konsens gelernt haben. Die zweite Bemerkung, die ich noch machen will, ist, man kann das Modell auch aufbauen und man kann die sehr ähnlichen, nicht genau die gleichen, aber die sehr ähnlichen Effekte auch damit bekommen, dass man annimmt, statt dass die Nominallöhne rigide sind, die Preise rigide sind. Ja, kriegt man sehr ähnliche Effekte, kann man auch Arbeitslosigkeit erzeugen. Das Modell funktioniert ein bisschen anders, aber doch sehr ähnlich. Ja. Die Frage ist so, was ist der realistischere Fall? Beides ist vermutlich realistisch und insofern deine Frage von vorhin, gibt es da ein vereinheitliches Modell? Ja, natürlich, die Modelle, mit denen Zentralbanken heute arbeiten, diese quantitativen Modelle, die haben sowohl einen Mechanismus für rigide Preise, für nominal rigide Preise und nominal rigide Löhne. Ja. Ich glaube, dass die Evidenz für nominal rigide Löhne größer ist als die für Preise. Besser ist als die für Preise. Aber wie gesagt, das ist da eine Frage von Kalibrierung am Ende des Tages. Ja. Und der letzte Punkt ist, man kann in diesem ISLM, ADAS-Modell, kann man im Grunde genommen auch die MMT, die Modern Monetary Theory, verstehen. Ja. Und weil es nämlich letztlich ein Spezialfall ist. Ja. Letztlich ist Modern Monetary Theory, die haben einen ähnlichen Blick. Das hat damit zu tun, dass die Ideen ja oft keynesianisch sind von der MMT oder verwandt mit keynesianischen Ideen sind, kann man im Grunde genommen als Spezialfall von dieser Theorie sehen. Und zwar auch wieder, dass die LM-Kurve komplett horizontal ist. Ja, also, dass die Geldpolitik einfach die Zinsen festlegt. That's it. Und dass die aggregierte Angebotskurve ist im Grunde genommen komplett vertikal. Und also nicht vom Preisniveau abhängig im Grunde genommen. Also, beziehungsweise das impliziert das, sorry. Eine horizontale LM-Kurve impliziert, dass die aggregierte Nachfragekurve vertikal ist und nicht mehr vom Preisniveau abhängig ist. Und das zweite Element vom MMT ist eben, dass die aggregierte Angebotskurve tatsächlich so ein umgekehrtes L hat. Also mit anderen Worten, zunächst mal ist sie komplett horizontal. Es gibt also überhaupt keinen Effekt von Output-Änderungen auf das Preisniveau, bis du dann an den Kapazitätsbeschränkungen kommst und dann steigt nur noch das Preisniveau. Also hast du so eine umgekehrte L-Kurve im Grunde genommen. Und wenn du das glaubst, dann, was du machen willst, ist, wenn das die beiden Bedingungen sind, dann willst du natürlich schuldenfinanzierte Fiskalpolitik machen, und zwar genau so lange, bis du eben an der Ecke von dem L sitzt. Ja? Weil du dann eben, du kriegst keine Inflation, ja? Weil die Kurve ja flach ist, die dir Inflation geben könnte. Und die Zinsen sind auch fixiert durch die Geldpolitik. Da kann auch nichts passieren. Und insofern willst du Fiskalpolitik so lange betreiben, expansiv, wie gesagt, bis du an der Kapazitätsbeschränkung sitzt. Das Problem natürlich ist, dass die aggregierte Angebotskurve so ein rigides L nicht ist, sondern weil du eben in unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Kapazitätsbeschränkungen hast und so weiter und so fort, sodass du das nie so wirklich, es gibt eben dieses L nicht. Das ist halt die Kritik, die ich hauptsächlich habe mit der MMT-Idee. Genau, aber wie gesagt, man kann MMT durchaus durch das Prisma von diesem ganz standardmäßigen keynesianischen Modell, also so neu und so revolutionär ist die MMT am Ende dann nicht, wenn man sie durch ein relativ konventionelles keynesianisches makroökonomisches Modell verstehen kann. Das war's.
Und beim nächsten Mal machen wir
die moderne Version.
Die moderne Version. Moderne
Version dieses keynesianischen kombiniert mit dem anderen Modell. Und das ist dann im Prinzip, dann sehen wir so ein bisschen, wie die Synthese aussieht.
Rüdiger Bachmann, vielen Dank.
Tschüss.